sind wir wieder beisammen, lieber Thorsten.
Hallo Alex, und du hast gar nicht Hallo gesagt.
Nein, ich will mich ja nicht ständig wiederholen und euch langweilen.
Ja, gut, also hier sind wir wieder mit dem zweiten Teil der Folge 33. Wir hatten schon erzählt, insgesamt sind 12 Titel auf der Seite 2, B-Seite sozusagen, der Kassette aus dem Jahre Ende 89, und wir versprechen, dass wir auch so ein bisschen wirklich ins Jahr 1990 hineinschauen, ja, was denn da so passiert ist. Und wir hatten beim letzten Mal 5, das heißt, wir haben jetzt 7 Titel, die wir versuchen, euch in einer möglichst angenehmen Erzählzeit zu präsentieren.
Rekordgeschwindigkeit oder wie?
Nein, Rekord werden wir nicht schaffen, weil wir haben, glaube ich, da waren wir definitiv schneller. Aber ja, okay. Es sind auch, behaupte ich, um es ein bisschen stärker zu formulieren, ein paar coole Acts dabei und vor allem ein paar coole Songs, vor allem mit interessanten Stories, die man, glaube ich, nicht so ohne weiteres wüsste.
Da könntest du recht haben. Soll ich mal loslegen?
Gerne doch. Da geht's nämlich schon los. Auch eine Nummer, die, glaube ich, einfach schweinemäßig geil ist. Und die, glaube ich, kaum noch einer auf dem Zettel so richtig hat, oder?
Das stimmt, ja. Aber also ich habe gleich richtig mitgegroovt.
Ja, ich habe deinen Hüftenschwung schon gesehen hier.
Street Tough war das nämlich von Double Trouble und Rebel MC.
Ja, kam Ende 89 raus, war auch, ich glaube, das sind auch genau die Dinge, dass das, glaube ich, keiner so auf dem Zettel hat, wo das Ding eigentlich in den Charts war. Ne?
Ja, Wahnsinn. Also Platz 12 in Deutschland, Platz 13 in Österreich, in der Schweiz Platz 10, UK Number 3, genauso in Holland auch auf der 3, genauso in Griechenland und Luxemburg. Ja, also ein europäisches Ding, muss man natürlich sagen, ganz klar.
Ja, aber trotzdem, ja, ne? Aber eine Nummer, die wirklich so auch eben animiert mitzumachen und die, die man, glaube ich, extrem vergessen haben könnte. Also eine Nummer, die halt nicht irgendwie mal so auf dem Standard-Radiosender, der wir spielen die 80er und irgendwas. So, wer hat denn da, wir haben jetzt die weiblichen Vocals gar nicht gehört.
Nee.
Aber wenn man sie dann in der Playliste sich nochmal anhört, und der Song ist Gott sei Dank in der Playliste, dann wird man eine Dame hören, die man woanders auch noch herkennen könnte.
Ja, genau, du sagst es, die Janet Rose war da nämlich zu hören, und die kennen manche von Simply Red, weil sie dort auch sehr viel Backing Vocals gemacht hat.
Ja. Ja. Der Song selber war dann die Nachfolgesingle von Just Keep Rockin', die auch in England in den Top 20 war und die ich auch ehrlich gesagt, also irgendwie finde ich die alle ganz, ganz gut, die Nummern. Und auch die Kritiker haben jetzt speziell bei Street Tough gesagt, das ist ganz cool. Also die haben im Grunde das gesagt, was du jetzt nachempfunden hast.
Ja, zum Beispiel einer der ansteckendsten Grooves, die wir dieses Jahr gehört haben. Oder brillant und unwiderstehlich tanzbar. Also wirklich positive Kritiken, ja.
Ja, das Ganze kam eigentlich dann auf einem Album erstmal eigentlich von Rebel MC selber raus, nämlich ganz kreativ Rebel Music. Das kam dann 1990 raus und ja, in England hat es die Top 20 geschafft. In Neuseeland war es eigentlich so die beste Position mit Platz 9. War jetzt also nicht so der super Chart-Erfolg, aber hatte 4 Singles und hatte eben noch zum Beispiel dabei Better World, was in England auch nochmal eine Top-20-Nummer war, und eben Rebel Music selber. Und weil wir gerade gesagt haben, das war eigentlich so das erste oder das offizielle Album vom Rebel MC. Der Rebel MC, da kann man auch ein bisschen was zu erzählen.
Ja, 64er Jahrgang, offiziell als Michael Alec Anthony West in London geboren. Die Namen, seine Eltern haben ihm schon mehrere Namen gegeben und er sich selber auch.
Ich wollte gerade sagen, das hat ihn inspiriert. Ich will noch mehr Namen haben.
Ja, irgendwie schon. Er nannte sich für seine Musikprojekte mal Conquering Lion, dann Congo Natty, Blackstar, Tribe of Issachar, X-Project und Raz Project. Also er hat ständig irgendwie gespielt mit den Namen.
Ja, ja, er hat es dann auch schon in den 90ern versucht, solo loszulegen. Hat dann aber 91 gesagt, ich mache mal ein bisschen einen anderen Stil.
Mhm.
Ja. Und das war durchaus prägend. Und ja, er war so einer der Ersteren.
Er war wirklich Pionier vom Jungle Sound, der dann später eher als Drum and Bass bezeichnet wurde. Am Anfang des Jungle, das war ja noch mehr so ein bisschen Reggae-mäßiger vielleicht vom Sound insgesamt. Drum and Bass wurde dann deutlich englischer, finde ich ja. Also es ist ja vor allem auch in Großbritannien dann sehr, sehr groß geworden.
Aber auch
ja.
etwas, das heute auch immer noch seine Relevanz hat.
Ja, ne?
Also es gibt
ja.
auch immer mal wieder Nummern, die ja. man sich anhört, diese Elemente gerade von den Beats her durchaus mit drin haben. Also von daher ja, wissen wir, wer da der Mann mit den vielen Namen, wer damit für verantwortlich war. Er selber hat dann 2013 eigentlich so seine letzte Veröffentlichung gehabt mit Jungle Revolution. Da hat er auch wieder ein Pseudonym gehabt.
Ja, Congo Natty ist da nochmal zum Zuge gekommen. Als Rebel MC selber hat er nur bis 2010 veröffentlicht.
Na gut, er hat ja genug Auswahl gehabt. Ja. Wir sollten vielleicht dann, weil wir haben ja gesagt, das Ding heißt Double Trouble and Rebel MC, auch über die Jungs von Double Trouble sprechen. Vielleicht gleich zum Anfang her. Wenn jetzt einer denkt, hey Moment, ich kenne doch Double Trouble, das ist doch so eine Bluesrock-Band aus Texas, wo Steve Ray Vaughan auch irgendwie als Gründungsmitglied dabei war. Nee.
Die sind's nicht.
Die haben damit nichts so viel zu tun. Das war was anderes, Double Trouble, über die wir hier sprechen.
Ja, und irgendwie würde man ja bei Double erstmal sagen, ja, es sind vielleicht zwei, aber es war ein Trio. Ja. Und zwar Michael Manson, Carl Brown und Lee Guest. Die haben Ende der 80er bis in die frühen 90er hinein zusammen als Double Trouble viel gemacht. Haben ein cooles Cover gehabt, Love Don't Live Here Anymore, im Original ja von der Rose Royce. Das ist in ihrer Version immerhin Platz 35 in Deutschland geworden und Platz 21 in Großbritannien.
Ja, und die Songs, die wir, oder den Song, über den wir jetzt hier gesprochen, der Street Tough, der ist dann auf dem Album, auf dem 90er Album As One rausgekommen. Und da ist dann auch noch zusätzlich Just Keep Rockin' drauf, also alles, was man so eben von den Jungs kennt. Und danach haben sie noch auch so ein bisschen in Richtung, ja, ein bisschen was gecovert, ne? Mhm.
Genau, Celebrate von Kool & The Gang. Immerhin sind sie damit auf Platz 77 in England gekommen. Rubber Dub ist auch noch halbwegs bekannt geworden, Platz 66 in England. Und die letzte Single ist erst in diesem Jahr erschienen. Also die sind noch aktiv. This is Ska.
Musikalisch wieder ein bisschen was anderes eigentlich.
Ja, ja.
Aber
ja.
Das heißt, es gibt sie noch. Und sie haben auch noch ein, zwei Remixe gemacht für den einen oder anderen, den man auch durchaus kennen dürfte.
Snap, unsere Frankfurter Jungs. Für Oops Up haben sie da eben ein Remix gemacht. Oder auch für den Joe Smooth mit der Vocal House Nummer Promised Land. Sehr, sehr guter Song auch.
Ja. Hast du auch schon aufgelegt?
Ja.
Kein Wunder, Experte hier. Wollen wir mal gucken, wie weit wir hier Expertenwissen beim nächsten Song zum Preis, zur Schau, wie heißt das so schön?
Zur Schau stellen können.
Ja, wie wir was erzählen können.
Oh ja, kann ich.
Ja, traumhafte Nummer finde ich.
Ja, finde ich auch.
Es wird nicht gerecht, wenn man jetzt einfach nur so ein paar Sekündchen von dem Ding hört, weil...
Ja.
Muss man in
muss
der
man
vollen, muss man in der vollen Länge hören.
Ja. Ja? Ja.
Was willst du noch machen hier?
Ich wollte zumindest die Stimme noch. Also es gibt ja mehrere Stimmen.
Ja, ich wollte gerade sagen, da sind verschiedenste Stimmen zu hören. Und auch verschiedenste Musiker, über die wir jetzt gleich alle sprechen.
Woman in Chains von Tears for Fears war das. Im November 89 veröffentlicht. Obwohl wir den Song so sehr lieben, ich habe mich ein bisschen gewundert, es hat es nur auf Platz 45 in Deutschland geschafft.
Ja, war nicht auch ein bisschen, also was heißt enttäuschend, aber hätte ich gedacht, ist höher.
Auch
aber
in Großbritannien 26, USA 36. Ja, die Polen haben die Ehre ein wenig gerettet mit Platz 5.
Ja, eigentlich die höchste Position. Ne?
Ja, ja.
Es war eben die zweite Single aus dem Album The Seeds of Love und ja, vielleicht, weil Sowing the Seeds of Love als erste Single vielleicht schon, ich will nicht sagen, alles weggeräumt hat. Aber ja, ist auf jeden Fall... Der Titel sagt es, ich sage es mal, vermutet es, ne, um was es geht, Woman in Chains, ja, Unterdrückung der Frauen.
Ja, absolut. Ja, das ist auch wirklich so ein bisschen, wird auch angespielt an die ganzen gesellschaftlichen, aber auch die psychologischen Ketten, in die Frauen durchaus gelegt wurden und auch immer noch werden. Also es ist ja noch nicht alles komplett gut.
Absolut, ja. Und eben ja, so ein bisschen die Befreiung von den patriarchalen Strukturen. Und weil wir es ja auch angesprochen haben, wir haben jetzt die männliche Stimme gehört, den Roland Orzabal, aber die weibliche Stimme bei dem Song, so gesehen ja fast noch wichtiger eigentlich, war auch herausragend.
Ja, Olita Adams gehörte diese wunderbare Stimme und überhaupt, das war so beeindruckend, als sie dann im Studio war und dann haben die Jungs gesagt, okay, komm, wir müssen ihr helfen, einen eigenen Plattenvertrag zu bekommen, weil sie war wirklich eher als Studiomusikerin und sie haben gesagt, okay, das ist so großartig, diese Frau muss auch solo irgendwie groß rauskommen.
Ja, nein, also muss man auch wirklich, wenn man den Song hört, das ist irgendwie stark, doch auch zerbrechlich, also es ist wirklich großartig. Ja. Wir haben jetzt gerade über die Frau gesprochen, aber es ist auch noch ein anderer Musiker dabei, über den wir, glaube ich, als wir Another Day in Paradise gesprochen hatten, schon ganz kurz erwähnt haben, dass der ja auch noch ganz woanders oft rumgetrommelt hat. Und hier trommelt er auch so ein bisschen rum.
Du sagst es, Phil Collins, aber man muss bis zur Minute 3:32 ungefähr warten. Dann steigt er Vollgas ein sozusagen. Und Tears for Fears haben auch gesagt, ganz bewusst, hey, wir wollen dich haben. Wir möchten, dass du in ganz großem Stil dann reinkommst in den Song. So ein bisschen wie bei In the Air Tonight. Ja. Also das haben sie sich so gewünscht.
Wobei das Phil höre ich jetzt nicht ganz raus, wie es bei In the Air Tonight ist. Aber ich glaube, wenn man, also vor allem mit dem Wissen, dass da ab 3:32 Phil Collins seine Sticks auf die Felle haut, kann man es durchaus nachempfinden. Und ich finde es einfach großartig. Was auch großartig ist, vor allem wenn man bedenkt, was das für oder wer das war, ist das Video, das ist dazu.
Ja, Regisseur vom Video war der Andy Morahan und der hat beispielsweise auch Highlander 3, die Legende, gemacht, aber auch ganz viele Musikvideos für Wham, Last Christmas, der Klassiker.
Ein bisschen was anderes, Last Christmas Video zu Highlander, aber nee, man sieht seine Vielfältigkeit.
Auch für Tina Turner, Simple Minds, Pet Shop Boys, Human League etc. pp. Also wirklich. Und dieses Video ist auch schön geworden, also wirklich so ein Schwarz-Weiß-Video, wo auch die Band selber mitspielt, Olita Adams ebenso, allerdings nicht Phil Collins, der hatte da wohl keine Zeit mehr.
Ich wollte gerade sagen,
ein anderer Drummer durfte dann ran, das war der Chris Hughes.
Ja, genau, also der sonst dabei ist, aber wahrscheinlich der gute Phil musste schon wieder zum nächsten Projekt. Das Album hieß, oder war das dritte, es hieß The Seeds of Love, kam im September, Ende September 89 raus. Ich finde es auch ganz interessant, dass man, weil es auch ein großes Album ist, auch in Deutschland nur, muss ich jetzt sagen, Platz 5 war, Österreich 13, in UK dafür dann auf Platz 1, das hätte man aber auch fast nicht anders erwarten können. USA auch Platz 8, Frankreich Platz 3 und hat dann auch unter anderem in UK und USA Platin geschafft. Und wir hatten es ja gerade schon gesagt, die erste Single war Sowing the Seeds of Love, die im August 89 rauskam. In England Platz 5 war, USA besser mit Platz 2. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, weil ich war zu der Zeit in London, als das Ding rauskam. Ja. Und es war wirklich so ein riesengroßes Medienspektakel, dass die neue Single von Tears for Fears kommt raus. Und also so Staatsakten fast schon. Und ich gebe zu, weil der Stil sich ja von, wenn man sogar die ganzen ersten Anfänge gehört hat, so ein bisschen, Beatles-styliger wurde, was überhaupt nicht verwerflich ist. Sie haben sich mit den Größten gemessen sozusagen. Eben. Aber es war ein bisschen was anderes, hat aber auch nochmal unterstrichen, was sie eigentlich für geile Songwriter letztendlich sind. Aber ich kann mich wirklich noch erinnern. Und wie gesagt, auch das Album finde ich echt stark.
Super, ich habe es auch daheim. Und ich hatte tatsächlich einen besonderen Lieblingssong, der gar nicht nicht als Single rausgekommen ist. Das war Year of the Knife. Und das haben die Jungs auch gespielt vor ein paar Jahren, als ich sie auf dem Tollwood Festival mal live gesehen habe. Haben sie das unter anderem auch auf die Bühne gebracht.
Weil bei dem Song, weil du gerade live sagst, da habe ich irgendwie am Anfang so eine Live-Atmosphäre. Das können sie aber nicht vom Tollwood übernommen
haben. Weil das sicher nicht.
Was ich sonst noch super finde, auch auf dem Album drauf, das war dann die dritte Single. Ich bin mehr so der Single-Hörer und du mehr der Album-Hörer,
scheinbar
merkt. Advice for the Young at Heart, auch eine ganz, ganz tolle Nummer. Aber ja, ich glaube, wir sind eh so ein bisschen schwelgend in der Stimmung für Tears for Fears. Ja. Also man könnte uns durchaus glauben, dass wir Fans von denen sind. Insgesamt, weil wir ja gesagt haben, das Album kam 89 raus, haben sie aber schon 86 angefangen, Songs dafür zu schreiben.
Ja, der Roland Orzabal hat sich da mit der Pianistin Nikki Holland ein bisschen zusammengetan und die beiden haben insgesamt 5 der 8 Titel geschrieben und eben schon 1986 losgelegt, aber es hat sich einfach ein bisschen verzögert noch, bis es dann rausgekommen. Ganz schön eigentlich.
Ich mache mal jetzt hier den Finanzmann.
Sehr gut.
Die Produktionskosten sollen sich auf 1 Million Pfund belaufen haben. Es ist schon ein Sümmchen, weil du es gerade gesagt hast, dann doch es relativ lang gedauert hat, bis das Ganze irgendwie fertig war und viele oder zumindest ein Großteil der Aufnahmen auch immer wieder verworfen worden sind. Und um so ein bisschen eine Relation darzustellen, das Album davor, Songs from the Big Chair, was ja durchaus auch große Hits dabei hatte, das lag bei 70.000 Pfund. Also schon etwas anders.
Also soll ich jetzt einfach mal mutmaßen, warum das so teuer war? Der Peter Gabriel hat so viel Miete verlangt für sein Studio.
Weil sie es da aufgenommen haben in seinem Studio.
Genau. Ja, und die Gastmusiker, die waren auch verdammt teuer, ich sag's dir.
Das war nämlich
der Simon Phillips von Toto und Robbie McIntosh von den Pretenders.
Ja, das kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall war bei dem Album auch so ein bisschen schon Spannungen zwischen Ronald Orzabal und Smith zu spüren. Grund war so ein bisschen der eine, also Orzabal war so ein bisschen ein komplizierter Perfektionist und der gute Kurt hat irgendwie so ein bisschen sein Jet-Set-Leben, hat eine Scheidung hinter sich durchgelebt und es gibt dann auch die Geschichte, es gibt ja der letzte Song auf dem Album heißt Famous Last Words, ist ein bisschen auch an Supertramp denken.
Ja.
Und dadurch, dass eben das so, weiß ich nicht, angespannt war, die Situation hat er schon überlegt, also der Roland, ob er dann das Album nicht sogar so nennt wie den letzten Song auf dem Album. Es ist Gott sei Dank nicht so geworden, aber es hat trotzdem, waren Vorbote, ne?
Es war absolut der Vorbote. Also die beiden haben sich einfach dann gar nicht mehr verstanden eine Zeit lang und haben über ein Jahrzehnt dann nicht mehr gemeinsam irgendwas aufgenommen.
Ja. Wir sollten vielleicht in dem Zusammenhang, auch wenn wir über Tears of Fears sogar schon mal gesprochen haben, in Folge 19, wer da auch nochmal reinhören möchte, da hatten wir Mother's Talk mit dabei. Also da haben wir gesprochen, wo sie herkamen, wann sie sich gegründet hatten und solche Geschichten und wo auch der Bandname herkommt. Auch die ersten Album, das erste Album The Hurting und dann eben Songs from a Big Chair. Und eben beim dritten Album hat eben dann Kurt Smith die Band verlassen, aber Roland Orzabal hat dann doch Tears of Fears nicht sterben lassen. Ne?
Der hatte weiterhin große Lust auf seine Band und hat dann einfach mit wechselnden Musikern weitergemacht. Aber irgendwann kam Kurt Smith reumütig zurück gewissermaßen.
Ja, weiß ich gar nicht. Aber ich fand es auch gut. Ne? Also weil ich glaube, das ist halt so, irgendwie haben die als Team funktioniert und es war irgendwie, ich will jetzt auch nicht sagen, es war irgendwie auch, die Songs waren besser, würde ich jetzt gar nicht sagen wollen, aber irgendwo hat gefühlt was gefehlt.
Ja.
Und deshalb fand ich das eigentlich schön, dass sie dann
zurückgekommen in dem ist. Fall ist dann das Album, das erste, was sie dann wieder gemeinsam gemacht haben, hat dann den passenden Titel erhalten, finde ich ja, mit Everybody Loves a Happy Ending
im Jahr 2005. Ach so, du hast es in den Kontext gebracht.
Nein, eigentlich nicht, aber ich finde es dann ganz gut eigentlich.
Sagen wir so, der Satz stimmt so oder so.
Ja.
kann man sehen, wie man möchte. Das aktuelle Album war dann The Tipping Point 2022 und dazu gab es dann auch einen Film, ne?
Konzertfilm. Tears for Fears Live, a Tipping Point Film, so nannte er sich. Und entsprechend dazu auch wiederum ein Live-Album, Songs of a Nervous Planet, wo auch ein paar neue Studio-Tracks mit drauf waren.
Ja, also auf jeden Fall finde ich, aber wie gesagt, man hat ja gemerkt, dass wir beide die Band gut finden. Für mich ist das alles sehr hörenswert, also deshalb hätte ich gesagt, unbedingt reinhören.
Ja.
Und wenn Tears of Fears irgendwann wieder mal kommen sollten, sollten wir vielleicht dann auch mal dann wieder hingehen, weil ich war auch damals da.
Also ja,
so gesehen.
Stimmt,
ne?
Wir haben uns nur irgendwie nicht gesehen.
Ja, war auch ziemlich voll der Laden.
Ja. Ne?
So, wollen wir mal gucken, was du als nächstes auf der schönen Kassette
sehr
hast.
Sehr gerne.
Oh. Perfekt gespult, würde ich sagen,
ja,
oder? Da weiß man, wie der Song heißt.
Eben, das
die
ist schnell bei uns, gell?
Ah.
Guter Einstieg bei dem Song.
Wie heißt der Song jetzt nochmal?
Lass mal überlegen. Können wir es nochmal wiederholen?
Na gut. Ja, genau.
Spandau Ballet waren das, haben sicher die meisten schon erkannt. Im August 1989 schon veröffentlicht. Diese Single in Deutschland Platz 52, in Großbritannien 42, in Italien Platz 11. Rekordhalter.
Ja, weil du gerade England angesprochen hast,
ja.
Ne? 42 war für Spandau Ballet eigentlich untypisch, ne?
Ja.
Vor allem nicht das erste Mal in dem Fall dann.
Ja, genau. Also es war tatsächlich schon die zweite Single von Spandau Ballet hintereinander nach Raw, die in ihrer Heimat Großbritannien nicht mehr die Top 40 erreicht hat. Und davor waren die da abonniert drauf, auf Top 10 eigentlich auf jeden Fall.
Weil, also ich sag mal so, also generell, ich finde den Song, erzähle ich gleich noch mal was dazu. Der Inhalt des Songs ist ja eigentlich total positiv. Ne? Also eigentlich muss man ja sagen, so, ich meine, sagt ja auch der Titel, Be Free With Your Love, der gute Gary Camp, war das wohl zu der Zeit auch sehr?
Ja. Er war nämlich ganz frisch verliebt in seine Partnerin, die Schauspielerin Sadie Frost, die auch schon im Video zu Gold und zu Fight for Selves zu sehen war. Also die hatte schon ein wenig mit der Band zu tun. Aber irgendwann hat der Gary dann gedacht, komm, ich möchte die auch privat ein bisschen öfter sehen, nicht nur bei Videoaufnahmen.
Hat ja dann scheinbar erstmal geklappt und hat ihn inspiriert.
Genau. Also er war happy und hat den Song wunderbar geschrieben im Prinzip. Aber er kam nicht so gut an bei der Kritik. Also da war dann wirklich wieder mal ein strenger Herr vom, oder vielleicht auch eine Frau, das weiß ich nicht genau, vom Record Mirror. Und der meinte, alles, was der Song zu bieten hat, hat man nach einer Minute gehört.
So, ich würde gerne wissen, wirklich, wer das war, weil wenn man den Song anhört, und ich habe ihn mir nochmal angehört, der Refrain fängt erst bei irgendwie knapp einer Minute überhaupt an.
Ja.
Ja, also das heißt, das kann schon mal nicht stimmen. Und ich finde, auch als stolzer Mini-Single-CD-Besitzer dieses Songs, wenn man dann nochmal so auch ab 2022 reinhört, ja, da kommen dann, da haben wir gerade wieder unseren Phil Collins, wer weiß, vielleicht hat er bei den Bläsersätzen mitgeholfen, ist nicht überliefert, aber ne, da kommen nochmal Bläsersätze, da kommt nochmal wirklich Dynamik in den ganzen Song rein. Jetzt hätte schon wieder jemand Ryan reingebracht.
Ryan.
Also für mich macht er total gute Laune und ich finde, dass, also ich spüre die Unbekümmertheit, die Gary Camp ausdrücken würde, spüre ich. Und für mich kann der Song sogar noch länger sein und ich könnte ihn länger hören. Also,
Ja,
wollte ich nur mal.
Geht mir auch so, also ich mochte ihn auch sehr gerne.
Angemerkt haben. Das Album sollten wir hier nochmal angucken, weil da war auch wieder was Spezielles bei diesem Album, ne?
Ja, für meine Verhältnisse gewissermaßen. Heart Like a Sky, der Name des Albums.
Das war es noch nicht, das Besondere.
Nein. Die Veröffentlichung aber am Datum 18.09.1989, da wo ich 21 und damit großjährig geworden bin. Das hatten wir nämlich schon mal bei Billy Joel, We Didn't Start Fire, war das nämlich auch so.
Ja, schau, bist du sozusagen echt reich beschenkt worden mit einem Album.
Wahnsinn.
Und mit einem
Hit. Ich muss mir die alle noch holen, die Alben, ich sehe es schon.
Also müssten sie eigentlich, hätten sie verdient. Ne?
Genau.
Ja, charttechnisch war es so mittelprächtig. Ne?
Mhm.
Die Italiener waren so diejenigen, die auch da, nicht nur bei dem Song, sondern auch bei dem Album, die Fahne nach oben gehalten haben mit Platz 5. Sonst war es eher so in den 30er-Regionen.
Ja.
Wir hatten es ja gerade schon gesagt, bei Free With Your Love, Gary Camp war eigentlich frisch verliebt, was ja eigentlich positiv sein sollte.
Ja.
Aber außer Gary Kemp war man irgendwie nicht so happy mit dem Ganzen, ne?
Nee. Also ich weiß auch nicht. Die Band hat sich schon so ein bisschen beschwert, möchte ich fast sagen. Vor allem federführend war das der Sänger, der Tony Hadley. Der war sehr unglücklich. Also die Band wollte sich ein bisschen neu ausrichten, stilistisch einfach neu einnorden gewissermaßen. Aber Tony Hadley ist da nicht so hundertprozentig mitgegangen und er fand es dann auch saublöd, dass die Jungs, die Camp-Brüder Gary und Martin, dann eigentlich ein parallel laufendes Filmprojekt, wo sie als Schauspieler mitgespielt haben, fast wichtiger genommen haben und dass dadurch die Studiozeiten auch einfach teilweise nicht eingehalten werden konnten.
Ja, das Filmprojekt hat dafür gesorgt, dass Filmprojekt hat sich verschoben und damit haben sich halt dann auch die Aufnahmen letztendlich verschoben. Es gab ja auch noch Diskussionen, wo soll das Ganze stattfinden? Ne? Ja. Macht man es in England, macht man es in Kalifornien?
Ja.
Also das war alles so ein bisschen schwierig und das hat, weil die Songs sind eigentlich ja schon sogar 87 angefangen worden,
zu
schreiben. Ne?
Du sagst
also es ist jetzt
es,
nicht so, dass man sagt, ja. Und es gibt ja auch noch ein Zitat vom Tony Hadley in seiner Bio. Willst du es
machen? Ja, das kann ich gern machen. Also das Studio wurde dann einfach London. Sie sind sozusagen also daheim geblieben. Und Tony Hadley meinte dann dazu im Nachhinein in seiner Biografie, ich bin überzeugt, dass wir uns immer noch gut verstehen würden, wenn wir gemeinsam woanders hingefahren wären, um dieses Album aufzunehmen. Und dadurch, dass sie so bequem in London geblieben sind, wurde es aus seiner Sicht eine Platte ohne Seele.
Und so hart es jetzt klingt und so sehr ich Be Free With Your Love auch gut finde, ich muss dem guten Tony Hadley sogar ein bisschen recht geben. Ich habe mir das Album auch nochmal angehört. Mhm. Das ist alles gut. Ne? Es ist jetzt nicht, dass man sagt, die haben, oder jetzt Gary Kemp hat das Songschreiben verlernt, aber es ist so von der Seele in der Tat ein bisschen so zwischen den Stühlen. Also es hat nicht mehr viel mit den Spandau Ballet Songs davor so zu tun. Und ja, es war irgendwie, weiß ich nicht, war irgendwie anders und deshalb kann ich, wie soll ich sagen, verstehen, dass es nicht so gut fand.
Ja.
Wobei es ja auch noch einen anderen Grund gab, warum man irgendwas nicht so gut fand.
Also irgendwie war da ein bisschen der Wurm drin in der Phase bei Spandau Ballet. Es war so, dass der Gary Kemp, die Songwriting-Rechte waren immer komplett, also er hat ja auch die meisten geschrieben, muss man dazu sagen, aber die waren auf seinen Namen lief das.
Immer clever.
Ganz clever. Und er hatte den Bandkollegen auch immer versprochen, ja, ihr bekommt einfach gleiche Anteile davon, ja. Und plötzlich wollte er von dieser Regelung nichts mehr wissen. Und das fanden die Kollegen natürlich nicht ganz so toll und haben ihn glatt verklagt auch.
Ja, er hatte jetzt ja eine neue Freundin und dann musste halt gucken, wo mit der Kohle hingeht. Ne? Also von daher kann ich Gary Kemp schon auch ein bisschen verstehen. Nein, aber es ist richtig. Es war eine schwierige Phase und es war dann damit auch eigentlich das letzte Album der Band bis 2009. Ne? Mhm. Also von daher schon wirklich schwierig. Und weil wir über Spandau Ballet bis jetzt noch gar nicht gesprochen hatten als solches.
Erstaunlicherweise
sind sie noch nie dabei.
Ja.
Sollten wir das auf jeden Fall nachholen, weil da gibt es vor allem eine schöne Parallele über etwas, was wir auch vor kurzem sogar besprochen hatten. Also sie kommen aus London, das ist jetzt nicht so speziell. 79 gegründet, aber im Hinblick auf die ersten Auftritte und ich sag mal die Wurzeln gibt es, glaube ich, schon was Interessantes zu erzählen.
Da spielten sie nämlich im legendären Londoner Blitzclub. Den hatten wir wiederum mit Steve Strange, Rusty Egan von Visage. Ja. Die beiden waren federführend in dem Laden. Das war im Endeffekt ja auch nur, man glaubt es kaum, so eine Dienstagsparty in einem ehemaligen Weinlokal. Aber sie haben das ganze Blitzclub genannt und auch eigenen Schriftzug über die Tür gehängt und mit allem drum und dran. Und das war echt die Brutstätte des New Romantic Styles und Sounds, beides. Und dafür standen ja Spandau Ballet auch sehr.
Ja, da macht so fast Sinn, dass man darüber mal was schreibt, oder?
Da könntest du recht haben.
Zwinker, zwinker.
Zwinker, zwinker. Es ist schon geschehen. Ihr müsst nur auf den Blog schauen, auf unserer Webseite. Und da findet ihr einen recht ausführlichen Artikel über den Blitzclub.
Ja, spannende Leute. Und was ich noch spannend fand, das war eine Geschichte, die der Martin Kemp auf Instagram erzählt hat. zwar erzählt er, wie er als 17-Jähriger das erste Mal in den Blitzclub gekommen ist. Und da muss wohl Steve Strange an der Kasse gesessen sein. Also auch das ist schon mal sehr lustig, ne? Dass der Steve Strange einfach mal so sitzt und irgendwie Eintritt verlangt, mehr oder weniger.
Ja, der
und,
hat in Personalunion alles gemacht, also auch Türsteher.
Und er hat dann wohl, als er reinkam, der Martin, hat er wohl die Hand von Martin Kemp irgendwie genommen und Händchen gehalten mit ihm, ja. Und das fand er damals irgendwie natürlich als 17er vielleicht ein bisschen komisch, weil ne, von der Gesinnung war er auch jetzt anders ausgerichtet. Hat aber dann gesagt, eigentlich, wenn man bedenkt, was das alles so für eine Bedeutung hatte und eben, dass es auch dann Steve Strange war, hat er sich danach dann doch echt, also jetzt, wenn er dran denkt, ist es für ihn eine echt tolles und positive Erinnerung. Und ich kann mir das auch vorstellen. Also wenn ich mir überlege, ich gehe in irgendeinen Laden rein und krieg die Hand gehalten von irgendwie so jemanden, der dann vor allem diese Ausstrahlung und diese Aura letztendlich dann verkörpert, fände ich das schon eigentlich ganz spannend.
Ja, ja.
So, jetzt abgeschweift.
Wir Nein, alles
bei
gut.
Spandau Ballet, da müsste man auch nochmal auf den Namen zu sprechen kommen, weil...
Warum Spandau? Also das, der Berliner Stadtteil, gell, das ist irgendwie ganz, ganz komisch. Aber es gibt lustigerweise zwei Erklärungen. Die relativ naheliegende, ein wirklich gut befreundeter Journalist vom Magazin The Face hatte den Namen tatsächlich bei einem Berlin-Besuch an der Wand einer Toilette in einem Berliner Nachtclub eben gesehen und hat das den Jungs erzählt, dass er das irgendwie ganz lustig war und dass ihm das in Erinnerung geblieben ist. Aber es gibt auch eine andere Erklärung zum Namen, nämlich, dass die alliierten Soldaten das Wegbringen, das Bewegen von Leichen, die im Schützengraben von deutschen Spandau-MGs getroffen wurden, als Spandau Ballet bezeichnet haben, also ziemlich makaber, finde ich.
Ja, finde ich die Variante mit der Toilette im Berliner Nachtclub sympathischer und würde mal behaupten, dass das die offizielle Geschichte war. Produktion, da war auch wieder einer beteiligt, den wir auch schon mal hatten, nämlich der Richard James Burgess. Den hatten wir bei Living in the Box und weil er so ein bisschen der Mitbegründer oder der Präger und den Namen EDM geprägt hat, noch schon in den 80ern, bevor dann irgendwelche Dance-Nasen dann das Ganze als Genre bezeichnet haben.
Genau.
Der hat die ersten beiden Alben produziert von Spandau Ballet, ne?
Ja, ja. Also der hat wirklich den Style von Spandau Ballet sehr geprägt. Er war auch der Legende nach auf jeden Fall der den Namen New Romantic tatsächlich als erstes in den Mund genommen hat und das hat die Band natürlich gerne weitergetragen und dann wurde da ein ganz eigener Style,
könnte man sagen. Der gute Mann war sehr kreativ, was dann scheinbar Begriffe betraf. Die erste Single ist auch dann gleich richtig abgegangen in UK, das sollten wir uns mal als Motto nehmen, to cut a long story short. Wenn es mal wieder länger dauert. War 1980 gleich Platz 5 in England und dann kamen 8 weitere Top 50 Singles in England. Und Deutschland ist dann irgendwann auch mal aufgewacht.
Ja,
ne?
Erst mit dem Song True. Der hat es dann auch mal in Deutschland richtig schön in die Charts geschafft. Aber dann ging es auch so richtig los. Also da war dann auch Gold noch mit dabei oder Only When You Leave fand ich auch super. Oder Through the Barricades, diese wunderbare Ballade, ganz toll.
Ja. Also das heißt so, ne, bis 87, da war so eigentlich so die Peak Time. Und dann sind wir eben 89, die Probleme, die wir schon angesprochen hatten, die Band hat sich dann auch 1990 aufgelöst. Es gab dann allerdings auch in der Originalbesetzung 2009 eine Reunion.
Ja.
Da gab es auch Musik dann dazu.
Ja, und passenderweise ist das ja das 30-jährige Jubiläum gewesen, 2009. Ja. Und genau, da haben sie sich wohl gesagt, okay, lass uns mal wieder was zusammen probieren. Und da haben sie erstmal ein schönes neues Studioalbum, Once More, rausgebracht. Ja. Und ein Live-Album, The Reformation Tour 2009, live at the O2 in London, also dort in der tollen Arena, haben sie eine Reunion, ein großartiges Konzert gegeben.
Ja.
Ich habe auch schon reingehört.
Sie haben dann Mitte der 10er Jahre, 14, 15, nochmal zwei Singles und nochmal ein Best-of-Album rausgebracht. Aber dann wurde es wieder ein bisschen ruhiger und 2019 haben sie sich dann auch zum zweiten Mal offiziell aufgelöst. Wen es aber immer noch gibt und auch sogar schon länger auf Solopfaden, ist der Sänger, der Tony Hadley. Ne?
Ja, erste Soloplatte hat er sogar 92 schon rausgebracht und ist dann erstmal auf Solopfaden dementsprechend gewandelt. Nach der Reunion, von der wir gerade gesprochen hatten, 2009, also hat das schon ein paar Jahre ausgehalten mit den Jungs, aber 2017 hat er ein bisschen einen ungewöhnlichen Abgang gemacht, hat seinen Ausstieg per Twitter-Post bekannt gegeben und ist dann wieder solo unterwegs gewesen. Dieses Jahr war er auch in Deutschland auf Tournee.
Ja, und, vor kurzem sogar jetzt.
Ja, genau.
Die anderen zwei, du hattest es ja schon erwähnt, der Gary und der Martin, also die Brüder hier, die Kemp-Brüder, die hatten sich ja immer noch als Schauspieler versucht. Der Gary hat sogar mal eine Nebenrolle zu Bodyguard geschafft. Mhm. Ne? Also von daher nicht so schlecht. Und was wir auch schon mal erwähnt hatten, dass der Martin Kemp, der mit Steve Strange Händchen gehalten hat, eigentlich mit der Shirley Holliman von Pepsi and Shirley verheiratet ist.
Ja.
Also von daher, um da vielleicht auch nochmal so die ein oder andere Kreise, Wissenslücke, wie auch immer, zu schließen.
Du sagst es.
Wir schließen jetzt mal den Kreis zum nächsten Song, hätte ich vorgeschlagen.
Tu ich.
Cooler Bass.
Typisch.
Get up on your feet.
Yeah.
Und zwar bevor die Nacht zu Ende ist, bitte.
Ja, genau so heißt der Song. Von, ihr habt es vielleicht erkannt, Technotronic. Also die waren unverkennbar irgendwie, gell, vom Style. Also, und du sagst es, dieser Bass, brutal. Ja,
die haben so einen Delay-Bass da irgendwie fabriziert, der einfach echt knallt wie nichts Gutes. Und damals ja auch so ein bisschen innovativ war. Ne? Also sowas in der Art gab es zumindest im kommerziellen Bereich nicht so sehr. Und sofern die Geschichtsbücher nicht lügen, haben wir hier sogar wirklich eine Nummer. Wir haben es ja irgendwann schon mal angesagt, dass wir mit der Kassette, weil wir uns ja auch dann schon auf der B-Seite und jetzt dem Ende der B-Seite nähern, tatsächlich ein Release aus den Anfängen 1990.
Psst. Ja, du hast recht. 22. Januar 1990 offiziell rausgekommen.
Aber The Lost 90s Tapes.
Ja, kleine Vorschau. Nein.
Die Nummer war auf jeden Fall ein richtig guter und großer Hit. Also auch hier Deutschland, Österreich, Schweiz, entweder Platz 2 oder Platz 1, UK Platz 2, USA 7, nochmal Nummer 1 in Belgien, ihre Heimat, Finnland, Spanien. Und es gab in England eine Besonderheit, die es vorher in der Form nicht gab.
Eben, das war noch nie in den Single-Charts, dass auf den ersten drei Plätzen drei nicht-britische und nicht-amerikanische Acts vorne waren.
Wir müssen mal erklären, wer ist es denn?
Ja,
wer
war denn da? Es war Kylie Minogue, Australien, mit Tears on My Pillow auf der 1 damals und Sinead O'Connor, Irland mit Nothing Compares to You.
Da muss man aber schon ein bisschen
auf der 2
Geografie wissen.
Und Technotronic, um das jetzt zu erklären, kommen aus Belgien.
Ja.
Deswegen.
Ja. Genau, deshalb waren sie auch, nicht nur deshalb waren sie auf 1 in Belgien selbst, aber das, ja, eine ganz lustige Besonderheit, würde ich jetzt mal sagen. Geschrieben worden ist das Ganze, also so der Kopf hinter der Band, das war der Joe Bogart, hätte ich jetzt ihn ausgesprochen.
Ja, ja.
Und es gab aber auch noch eine Hip-Hop- Rapperin, mehr oder weniger dazu.
Ja, Kid K nannte sie sich mit Künstlernamen. Und die hatte so kongolesische Wurzeln noch und war wirklich gut dabei mit der Band. Wobei der Joe Bogart am Anfang, er wollte einen anderen Kopf irgendwie der Band aufsetzen, in Anführungsstrichen. Deswegen war er, hat er sie zunächst noch nicht so in den Vordergrund gerückt, aber da kommen wir jetzt gleich auch.
Du meinst in Bezug auf das Cover vom
genau.
Cover meine ich jetzt vom Album, ne?
Ja.
Also vielleicht eins noch, weil wenn man den Song sich nochmal anhört, wird man da auch, wir hatten jetzt ja auch schon mal das immer mal wieder, jetzt wir sind ja eben, wie gesagt, schon sehr weit in der Zeit gereist.
Ja.
Da konnte man viel samplen und hier hört man dann auch einige Samples, also neben dem Delay-Bass hat man hier Samples von James Brown, Get Up, Get to Into It, Get Involved ist beispielsweise da drin. Und wer sich erinnert, gab es doch nochmal neue Versionen. Ja, es gab dann auch so mehr oder weniger knapp 10 Jahre später, 98, 99, einmal die 98er Sequel und die 99er Sequel und diverse Remixe und nochmal 2007 mit den Global DJs, ein Re-Release, wo Technotronic auch dabei waren.
Get Up ist durchaus beliebt und immer wieder in den Charts.
Und womit? Ja. Mit Recht.
Mit Recht. Das Album hieß so wie der größte Hit von Technotronic, Pump Up the Jam. Das wiederum ist schon im November 89 rausgekommen, war das Debütalbum, super in den Charts auch platziert. Deutschland immerhin Platz 10, Österreich 3, Schweiz Platz 4, UK Platz 2, USA auch Platz 10. Und in Portugal, Platz 1, juhu. Ja.
Und in den USA hat es noch den Zusatz gehabt, weiß ich nicht, vielleicht um den Amerikanern noch mal klarer zu sagen, das ist nicht die Single, sondern das ist das Album.
Ja.
Da hieß das Ganze Pump Up the Jam, The Album. Also von daher, ne, für jeden verständlich, das eine ist das eine und das eine, andere ist das andere. 12 Songs, die aber eigentlich mehr oder weniger so...
Ja,
aus einer Hand, aus einem Guss fast.
Joe Bogert, der hat da wirklich fast alles geschrieben und vor allem auch produziert. 5-mal hat die Yakit K, die Rapperin, eben auch mitgeholfen. Und ja, das sind, wie gesagt, Pump Up the Jam, die Single, war auch Nummer 1 in 6 Ländern, Platz 2 in den wichtigsten, aus unserer Sicht, Deutschland, UK und USA.
Da haben wir ja auch über die Rap-Version, ne, schon mit hier
noch,
dem
noch nicht lang her.
MC Zar und The Real McCoy geschrieben, die im Grunde den Song einfach nochmal gemacht haben, nur eben mit Rap-Vocals.
Ja.
Welche Songs auch noch auf dem Album drauf sind und die ich persönlich auch ziemlich genial finde, also ich finde das ganze Album auch sehr hörenswert, ist einmal This Beat is Technotronic.
Mhm.
Da war auch schon zum ersten Mal eine dann später durch Viva
Daisy D war da schon mit dabei. Wahnsinn, ja.
Das Viva ist, Rotation, wie das Ganze dann irgendwie hieß. Dann gab es noch Rocking Over the Beat. Und interessanterweise Move This, das in das eigentlich erst 92 so richtig rausgekommen ist, eine echt gute Nummer ist und in den USA auch nochmal Platz 6 geschafft hat. Und weil wir jetzt doch öfters mal so ein bisschen die Kritiken erwähnt haben, gerade in einer kalifornischen Zeitung gab es eine Kritik, die auch eigentlich nochmal ganz gut beschreibt, was man zu dem Album sagen kann. Ne?
Da hieß es, das Album wäre ein leichtgewichtiges, aber raffiniertes Dance-Album, das sich bei amerikanischen Künstlern wie dem House-Pionier Todd Terry, bei den deutschen Elektrogöttern Kraftwerk und bei ihren belgischen Dancefloor-Kollegen Telex bedient. Also das kann man tatsächlich alles drei raushören. Das ist schon richtig.
Ja, absolut. Ja. Ich finde ja, also abgesehen, dass jetzt die anderen schon auch ganz genial sind, aber Telex ist, glaube ich, auch so eine Band, die auch, glaube ich, keiner so richtig auf dem Zettel hat und die auch sehr, sehr spannende Alben veröffentlicht haben oder Hits. Ja, Hits vielleicht gar nicht mal kommerziell.
Nee,
Hits,
aber
Songs hatten, die spannend sind, finde ich.
Ja.
Und das hatten wir ja gerade schon gesagt, das Originalalbum-Cover von Pump Up the Jam, da war jemand anderes am Anfang drauf und dann wurde es aber, Gott sei Dank, oder wie auch immer, haben sie sich verständigt.
Ne? Also sie haben wirklich dann so ein bisschen Feli Kilingi, das ist ein Model gewesen, und die haben gesagt, okay, komm, lass uns die so ein bisschen als das Gesicht von Technotronic nutzen. Das war der anfängliche Gedanke. Also das gab es ja immer wieder und vor allem auch bei diesen Dance-Projekten, wo dann die Producer im Hintergrund jetzt vielleicht optisch manchmal nicht ganz so viel hergeben. Ich bin jetzt böse, Entschuldigung. Da wird dann gerne mal irgendeine hübsche Lady nach vorne gestellt und versuchten sie auch in diesem Fall.
Alex, du plauderst ja gerade Insider-Informationen aus. Das weiß doch keiner.
Das weiß keiner, gell? Nee, stimmt. Aber Yakit K, die Rapperin, die fand es ja gar nicht gut. Die hat sich eigentlich beklagt, dass sie auch bestenfalls bei den Credits für irgendwelche Texte oder sonstige Beiträge eben genannt war, aber so gar nicht wirklich aufgetaucht ist im Zusammenhang mit der Band. Und deswegen, weil sie sich beschwert hat, gab es dann auch nochmal ein Reissue des Albums mit der Yakit K auf dem Cover, und die Feli wurde bei diesem Reissue nicht mal mehr in den Credits genannt.
Ja, so ist das Leben, gell?
Ja.
So ist das Leben. Wir haben jetzt ja schon die ganze Zeit über den Joe Bogert gesprochen, der hieß aber eigentlich Thomas de Quincy.
Also
Quincy,
den Namen hat er auch ab und zu verwendet, auch im Musikbereich. Ja,
genau. Und eben die gute Yakit K, die eigentlich Manuela Camosi sich nannte. Und es war noch ein MC Eric mit dabei, ne? Der dann auch nochmal so ein bisschen mitgearbeitet hat. Gegründet 87, Durchbruch 89. Du hast, glaube ich, auch auf Pump Up the Dam sehr gut abgetanzt.
Ja, es war Wahnsinn. Also da waren wir ein Jahr nach dem Abi, glaube ich, war das, ja, oder zwei, im Spanienurlaub. Und da war das ein totaler Hit und Vollgas. Da sind wir immer, da haben wir echt die Tanzfläche gestürmt und sind sehr aufgepumpt gewesen.
Fällt mir jetzt gerade ein anderer Song ein von den Toten Hosen. Hey, hier kommt Alex.
Ja.
Ja, ich habe den Song, kennst du vielleicht auch noch, im Macht der Nacht am Olympiagelände gehört.
Ja.
Da, ja, also von daher gibt es Erinnerungen von uns zu diesem, also wobei wir reden ja eigentlich über einen anderen Song, aber zumindest zu Technotronic. Die Band hat dann selber 91 nochmal ein Album rausgebracht, Body to Body und dann Recall 95. Und dann aber eigentlich so seit Anfang der 2000er so ein bisschen.
Ja, es ist fast, haben sie nichts mehr groß gemacht. Aber es gab dann noch mal ein paar Remakes, also auch mit den DONS featuring Technotronic oder mit den Global DJs, wovon wir schon gesprochen hatten. Und Joe Bogert hat sich einfach als Producer für andere dann mehr in die Musik eingebracht. Ja, Kid K wiederum war auch in ein paar anderen Dance-Projekten zu hören, aber ein wirklich großer Erfolg kam nicht mehr dabei rum.
Ja. Sie haben ja einiges geschaffen, also von daher finde ich das durchaus legitim. Wollen wir mal schauen, was wir noch so im Gepäck haben? Wir haben noch drei Songs, wenn ich richtig gezählt habe.
Ja, richtig.
Sollen wir spoilern? Es ist nicht Soul to Soul.
Nein.
Aber es
ganz cool
könnte vom Groove durchaus auch
für Ende 80er, Anfang 90er, finde ich. Gell?
Also beliebtes Sample, das man damals, oder Beat, den man benutzt hat.
Ja.
Wer war denn das jetzt?
Sybil war das mit Don't Make Me Over. Schon im Juli 89 veröffentlicht. In Deutschland Platz 40 immerhin erreicht, in Großbritannien 19, in den Niederlanden 48 und in den USA Platz 20 mit einer goldenen Schallplatte.
Ja. Weil du gerade gesagt hast, das stimmt ja alles, die Nummer, die wir jetzt gehört haben, die kam im Sommer 89 raus. Grundsätzlich kam der Song oder wurde der Song aber bereits 87 aufgenommen und zwar für das Debütalbum, aber eben nicht als Single veröffentlicht. Und dann kam aber eben 89 mal auf die Idee, lass doch nochmal eine Remix-Version machen und das Ganze als zweite Single aus dem Album auskoppeln. Und das, wenn wir schon wieder bei den ganzen Kritikern sind, stieß auf positive Resonanz.
Und auch beim Billboard haben sie festgestellt, da ist doch eine gewisse Ähnlichkeit zu einer anderen Band.
Sag ich doch.
Und haben geschrieben, temperamentvolle Soul-to-Soul-artige Interpretation des Dionne Warwick-Klassikers, die das Zeug zum Hit hat.
Ja, und das mit dem Zeug zum Hit war auch proved, weil das war keine Eigenkomposition, also schon eine Eigenkomposition, aber nicht von Sybil, sondern von Burt Bacharach und Hal David. Und eigentlich in den 60er Jahren für Dionne Warwick geschrieben worden.
Ja, ja, also richtig alter Song schon. Der war damals erstaunlicherweise nur eine B-Seite von der Single I Smiled Yesterday.
Ja, aber beim Namen Burt Bacharach und Hal David, also vor allem Burt Bacharach, fallen einem noch ganz, ganz viele andere Songs und müssen einem ein paar Songs einfallen, die, wenn man, ich glaube, fast sogar schon den Songtitel sagt, auch schon ein bisschen Musik im Ohr erklingen lässt.
Walk on by.
Jetzt siehst du ja sogar schon so.
Nicht bei allen Songs, aber auch What the World Needs Now is Love. What's New Pussycat ist noch sehr bekannt. Und I Say a Little Prayer wurde ja auch des Öfteren gecovert.
Ja. Generell wurde der Song aber auch, also nicht nur von Sybil, sondern auch von Jennifer Warnes 79 gecovert und auch davor sogar schon in den 60er Jahren viermal. Also ein beliebter Titel, den man sich gerne mal annimmt. Und während du noch spulst, erzähle ich ein bisschen was zum Album oder zu den Alben, muss man ja sagen, denn es gab ja den Song zweimal. Einmal auf dem ersten Album Let Yourself Go von 87 und auf dem Album Sybil von 89. Und das war, ja, ich sag jetzt mal so durchschnittlich gut platziert in den verschiedensten Ländern, UK 21, USA in Anführungszeichen nur 75, hatte aber fünf Singles insgesamt drauf und nochmal auch eben die von dir bereits angesungene Nummer. Ne?
Ja.
Willst du es nochmal ansehen?
Ich sag's diesmal nur, Walkin' By. Ja, also das haben sie auch dort nochmal untergebracht, möchte ich sagen. Und lustigerweise wurde das Album in Großbritannien dann auch unter dem Namen Walkin' By veröffentlicht. Ja.
In dem Fall, damit die Engländer wissen, was sie dann eigentlich dann kaufen sollen.
Ja.
Es gab noch ein paar es gab noch ein paar Features. Es gab einmal Salt and Pepper, Crazy for You. Und den Michael Jackson in einer 72er-Nummer findet man auch nochmal als gecoverte Version.
I wanna be where you are.
Ja. Allerdings, muss man auch der Fairness halber sagen, war nur die Don't Make Me Over in Deutschland in den Single-Charts. Und es war auch mit Sybil das einzige Album in den US-Charts. Also das heißt, charttechnisch war es nicht ganz so groß, was die Sybil Ilona Lynch eigentlich so geschafft hat.
Nee. Also Ende der 80er hatte sie schon ihre erfolgreichste Phase auf jeden Fall. Ach ja, und was Privates über sie, das fand ich ganz cool.
So, erzähl doch mal.
Ja, sie ist nämlich die Cousine von der Sängerin Maxine Jones und die kennt man von der Band En Vogue. Vielleicht habt ihr noch die Titel im Ohr, Free Your Mind, Don't Let Go, Love, Waterman und My Lovin', You're Never Gonna Get It.
Ja, auch da sind Songs, die durchaus Déjà-vu-Erlebnisse erzeugen können. Bei Sybil ging es eben 86 los, da ist sie hat sie sich verliebt, Falling in Love. Und ja, über die Alben haben wir schon gesprochen. Es gab dann auch noch ein drittes Album, wo sie auch ihren Namen so ein bisschen
ganz
verwurschtelt hat. Ne?
Nämlich unter dem Titel Civilization, also so ähnlich wie Civilization. Herbst 1990 rausgekommen, aber es blieb eher unbeachtet. Also irgendwie in den Charts haben wir da gar nichts groß gefunden. Ja.
Aber, großes Aber, denn es ging dann 93 doch nochmal so eigentlich gerade in England vor allem für sie los. Sie hat sie da wieder was gecovert, und zwar The Love I Lost. Auch eine schöne Nummer, und da haben auch ein paar Leute mitproduziert, dessen, ich sage jetzt mal, Hitgarantie dann doch schon so ein bisschen eingebaut war. Wobei nicht alle drei.
Nee, nur zu zweit. Man glaubt es kaum. Stock and Waterman, ohne Herrn Aitken.
Ja,
den haben sie da mal ausnahmsweise mal außen vor.
Er war gerade auf dem Klo oder so, weiß ich nicht. Und es ging dann noch weiter. Also die Nummer war auf Platz 3 in England, auch in Deutschland sogar platziert, auf 68. Und dann ging es nochmal weiter. When I'm Good and Ready. Das war sogar in Deutschland nochmal sogar ein bisschen besser. 46, UK Platz 5. Und es gab dann auch da jetzt wieder zwei verschiedene Alben, einmal für USA und für Europa. Warum sie das auch dann machen, weiß keiner, aber
haben genau, sie. Komischerweise, also in den USA hieß es dann Doing It Now und Good and Ready war dann der Name für Europa. Insgesamt, dass dann 97 das letzte Studioalbum von ihr herausgekommen ist, Still a Thrill, dann ein Greatest Hits Album. Und ab 98 waren dann wirklich gerade mal noch Singles mal zu hören. Die letzte wiederum war Together You and I aus dem Jahr 2016.
Ja. Das zu Sybil. Und jetzt bin ich gespannt, mit was du mich als nächstes überrascht, Alex.
Hör mal rein.
Ja, ich versuch's, aber ich höre noch nichts. Okay. Klingt auch eher nach Dance.
Ja.
Aber mit Gitarre, glaube ich, kommt noch.
Das könnte sein.
Jawohl! Yes.
Dadurch dürften es die meisten auch erkannt haben jetzt schon, oder?
Ja.
Black Betty. In dem Fall von Ram Jam.
Ja, und in dem Fall, um nochmal einen draufzusetzen, im Ben Liebrand Remix, der offiziell aber nicht Ben Liebrand Ben Liebrand Remix hieß, sondern er hieß Rough and Ready Remix.
Ja. Passt doch.
Das war der Song und der kam Januar 1990 raus.
Ja, sind wir doch schon wieder in den 90ern.
Yes. Ja, aber habe ja gesagt, es wird nicht älter so richtig.
Ja.
Ne?
Ja, ja.
Und der war in Deutschland Top 30, UK 13, Neuseeland auf 7. Und ich glaube aber trotzdem, so schön der Remix ist, richtig erinnern wird man sich wahrscheinlich eher an das Original.
Ja,
und das ist aus einer etwas anderen Zeit.
Ja, das haben Ram Jam ja schon 1977 herausgebracht. Und das war ein recht guter Chart-Hit, auch in Deutschland Platz 25, UK Platz 7, USA Platz 18. Es war aber auch ein umstrittener Song. Also es gab dann von Bürgerrechtsorganisationen auch in den USA auf jeden Fall auch Boykottaufrufe, weil Black Betty eine ja schwierige Konnotation gewissermaßen hatte. Also man war sich nicht so ganz einig, was worauf da Bezug genommen wurde.
Ja, aber generell war es ja eher ein Arbeitersong, ne? Der afroamerikanischen Bewegung. Und ich glaube, das war halt auch so ein bisschen die Wurzel. Ich meine, der Name, du hast vollkommen recht, ne? Black Betty, gibt es irgendwie verschiedenste Definitionen, was eine Black Betty sein soll. Kann.
Ja.
Also von einer Flasche Whisky über eine Peitsche und über einen Gefangenentransport. Alles grundsätzlich möglich. Und die Geschichte des Songs reicht ja auch richtig, richtig weit, also zumindest was die erste Aufnahme betrifft, richtig weit zurück. Ne? Da schreiben wir ein sehr weit entferntes Jahr.
1933, in der Tat. Da war diese erste Aufnahme in einer A Cappella-Version von Strafgefangenen in Texas. Insofern würde das für den Gefangenentransport ein wenig sprechen. Ja. Dann 1939 gab es von Lead Belly
auch eine
praktisch
Version?
So eine Version, eine Medley mit eingebaut. Der wird auch manchmal als der Komponist des Songs angesehen.
Wobei es aber eigentlich eher ein Traditional ist.
Genau,
ne? Also deshalb ist es ein bisschen schwierig eigentlich. Ja, aber vielleicht, den Text vielleicht noch irgendwie, weiß ich nicht. Es gab dann apropos Text auch 68 eine Version, die hieß dann Big Betty von Manfred Mann, eben mit entsprechend geändertem Text. Und 76 gab es dann die erste Rock-Version von Starstruck, allerdings auch noch mit einem anderen Text. Und Starstruck war entscheidend dafür, dass dann letztendlich Ram Jam die Version, die wir jetzt so mehr oder weniger, glaube ich, alle kennen, veröffentlicht hat, besser gesagt.
Der frühere Starstruck-Gitarrist, der Bill Bartlett, der ist eben zu Ram Jam rübergewechselt und dann haben sie gesagt, okay, komm, lass uns das unter dem Namen Ram Jam jetzt veröffentlichen.
Ja. Von dem Song selber gibt es aber auch noch andere Interpretationen, vor allem auch von Leuten, bei denen ich jetzt nicht zwingend gedacht hätte, dass sie das machen.
Das stimmt. Zum Beispiel Nick Cave oder auch Tom Jones finde ich ganz interessant, dass der das auch gemacht hat.
Ja.
Und von Spider-Bait gibt es auch eine Version, die ist auch zu hören in für die Videospiel-Freaks in Need for Speed Underground 2.
Ja, das Ganze, also der Song selbst, also wir reden jetzt vom Original, ist dann auf dem Album Ram Jam von 77 veröffentlicht worden. Es gab dann auch später noch, also wir sehen ja wie gesagt, 1990, gab es dann noch so eine, der Remix auf einer EP, die sich eigentlich Solid Gold nannte und Solid Gold war aber jetzt gar nicht so der zwingende Albumtitel, sondern es war so eine Serie, die von damals Epic als für die Katalogvermarktung genutzt wurde, wo eben dann Ram Jam mit dabei waren, aber auch Toto, Euro, Boston, eben alles, was bei denen so in den Karteikisten lag. Künstler vielleicht noch ganz kurz. Ram Jam, hatten wir ja schon gesagt, entstand aus Starstruck. Starstruck selber wurde 1970 gegründet. Ram Jam eigentlich erst 77 und da gibt es auch gar keine so große Historie zu der Band.
Nee. Also Black Betty blieb im Endeffekt der einzige große Hit. Also die weiteren Singles, auch genauso wie das zweite Album, das floppte ziemlich und die Band hat dann auch gesagt, okay, komm, dann hat das nicht mehr so viel Sinn. Wir lösen uns auf. Das war im Jahr 1979. Aber ja, es gab dann immer mal
Remix
wieder
gab's, Remix, ne? Und verschiedene Remixes sogar.
So Best-of-Album auch nochmal und weitere Veröffentlichungen unter dem Namen Ram Jam. Also sie haben es schon weiter versucht irgendwie. Also muss man schon sagen, von Black Betty gab es dann 95 sogar nochmal einen Remix. Und 2009 wurde der Song verwendet in einer Werbekampagne, für einen österreichischen Mobilfunkanbieter und hat es dann in Österreich dadurch nochmal auf Platz 23 der Charts geschafft.
Ja, wir sprechen gesagt, April 2009 hat das Ding nochmal sich nach vorne bewegt. Und nach vorne bewegen, denn wir nähern uns jetzt der letzten Nummer und die hat es nochmal in sich, behaupte ich jetzt mal, ganz spoilertechnisch.
Könntest du recht haben.
Es ist jetzt ehrlich gesagt spannend, nochmal die Stimme fast zu hören.
Ja.
Ich glaube aber, das könnte noch ein bisschen dauern.
Dauert zu lange.
Warte mal.
endlich war das Schloss fertig.
Da ist er. Endlich war das Schloss fertig.
Ja, das ist ganz cool. Im Untertitel heißt der Song auch Mein Schloss ist fertig. Hans von Stoffeln. Und das Bandprojekt Komtur.
Ja, also das ist alles, also jetzt nochmal einmal Konzentration. Es ist auch für uns die letzte Stunde. Der letzte Titel besser gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. Das Ganze kam Ende 89 raus. Wir versuchen es ganz einfach zu machen. In den Charts war es dann 1990, also Anfang des Jahres, bis auf Platz 29, 9 Wochen. Mhm. Es gab dann später nochmal einen Remix, der war aber jetzt nicht unbedingt in den Charts. Und das Entscheidende, es ist eigentlich ein Cover, beziehungsweise die Stimme wurde genutzt aus einem Song von Carlos Perón, der den Song damals Der Komtur nannte. Da sind wir im Jahr 1983 und das war aus dem Album Die schwarze Spinne. So, jetzt lösen wir mal auf. Ja. Wer war nochmal Carlos Perón?
Ja, der war Mitbegründer von Yellow, eben zusammen mit Boris Blank und Dieter Meier. Und ja, ist dann irgendwann ausgestiegen und hat viele Solo-Releases herausgebracht, war dann erfolgreicher Produzent auch später, beispielsweise für Wolfsheim in den 90er Jahren oder auch für Celebrate the Nun. Und da spielt oder wirkte ein gewisser H.P. Baxter mit.
Das hat er dann in den 2000ern gemacht. Und die Stimme, die wir jetzt gerade noch gehört haben, das ist die Stimme von Peter Ehrlich. So, Peter Ehrlich war hauptsächlich Schauspieler, auch vor allem in den 60er Jahren sehr beliebt und bekannt, hatte Gastauftritte in Der Kommissar, dann auch später noch Derek, der alte Tatort. Und er hatte aufgrund seiner doch sehr markanten Stimme, also wie gesagt, es gibt den Song Gott sei Dank im Streaming, also das ist eine Playliste. Er hat auch bei sehr vielen Hörspielproduktionen, unter anderem auch bei der Hörspielfassung von Herr der Ringe 91 mitgemacht. So, da haben wir jetzt schon ein bisschen was aufgelöst und jetzt müssen wir nochmal wissen.
Noch nicht alles.
Nee, genau. Was ist denn die schwarze Spinne? Das ist auch wieder etwas, das historisch auch ein bisschen zurückliegt.
Ja, total lange. Das ist eine Novelle aus dem Jahr 1842 von Jeremias Gotthelf. Und man glaubt es kaum, wir mussten das, also ich sage bewusst, wir mussten das lesen in der Schule. Und ich war damals in der 7. Klasse und das ist sehr düster. Das war für uns Schülerinnen und Schüler schon verstörend. Und es führte sogar so weit, es kamen noch ein paar andere Sachen hinzu, dass wir das an die Schulleitung, über die Eltern ging das dann, gemeldet haben. Dass wir irgendwie so gar nicht zufrieden waren mit der Lektüreauswahl unserer Lehrerin, die ich jetzt natürlich nicht namentlich nennen werde. Und die hat sich noch einiges anderes zu Schulden kommen lassen und die wurde tatsächlich vom Schuldienst suspendiert. Das lag jetzt nicht an der schwarzen Spinne, also keine Sorge, aber ich habe da so einen persönlichen Bezug dazu.
Da werden hier Dinge offenbar.
Das ist Wahnsinn, gell?
Ja, vielleicht habe ich es deshalb nicht gelesen, weil ich war dann ein bisschen später in der 7. Klasse.
Ja.
Na, auf jeden Fall in dieser schwarzen Spinne, das ist halt letztendlich so eine alte Sagen zur gleichnishaften Erzählung von der christlich-humanistischen Vorstellung von Gut und Böse. Und in der ersten, so heißt es, Binnenerzählung geht es um den guten Hans von Stoffeln. Und die Geschichte von Hans von Stoffeln spielt so 1230, also wirklich nochmal ein ganzes Stück weiter weg. Und der Hans von Stoffeln ist nicht so ein netter Typ, ne?
Nee. Der war Ritter und Komtur, so nennt sich ja auch das Projekt. Das war praktisch so eine Art Vorsteher von einer, heute würde man sagen, von einer Kompanie.
Ja?
Aber bei den Rittern weiß ich nicht, wie es damals geheißen hat.
Ja, Komtur halt. Ja, genau. Und der hat halt für den christlichen Glauben gekämpft. Das, sagen wir so, das haben andere auch. Aber so menschlich war er eher so ein bisschen nicht so, ne? Also nicht so Chef 2025, sondern eher Chef Arsch, um es mal so zu sagen.
Also so sehr
unmenschlicher Despot, hat die Bauern verängstigt und hat eben auch aufgrund seines Verhaltens oder seine Bosheit den Teufel selbst auf den Plan gerufen. Und der kam dann eben in Folge der schwarzen Spinne und ist dann auch mit seinen Rittern und Knechten ihm zum Opfer gefallen. Also so gesehen die Moral der Geschichte.
Harte Story.
Es zahlt sich nicht aus, böse zu sein. Seid nett zueinander, dann kommt auch die schwarze Spinne nicht. Also ja, gut. der Song selber war kein Albumsong, also beziehungsweise Es gab kein Album dazu. Es gab nochmal weitere Singles von Comtour, ja. King Lear, Tatort und nochmal den Remix. Wir sollten über die zwei Personen, die dahinter stecken, sprechen, weil das ist, glaube ich, auch nochmal ganz spannend und hat, glaube ich, auch nicht jeder auf dem Zettel.
Ja, der Peter Harder und der Jens Lisser, die beiden haben das Projekt gemeinsam gemacht. Der Peter Harder, da haben wir eigentlich eine lustige Nebeninformation gefunden.
Aber das haben wir so, wir konnten es nicht eindeutig schließen.
Ja, ne? Ja,
also,
ja,
also das eine ist sicher, er ist Musikproduzent.
Ja.
Und es gibt auch einen Peter Harder, der eine Baumschule hat und die irgendwie vor 50 Jahren gegründet wurde. Also deshalb möchten wir es nicht ausschließen, dass er nach der Musik auch in die Baumschule gegangen ist. Oder aber, weil Peter Harder auch jetzt nicht so ein total exotischer Name ist, vielleicht auch nicht. Man kennt ihn wahrscheinlich weniger von den ersten Produktionen von Linda Fields und Maria von 83 und 85. Man kennt ihn eher aus einem Projekt, das auch schon einen tollen Künstlernamen hat. Sigmund und seine Freunde. Das sind ist keine Kindermusik.
Nein, nein, nein. Das war der Erdbeermund. Und ich finde, das erinnert mich auch total.
Ja, extrem.
Also Wahnsinn, gell? Und Erdbeermund war ja auch schon ein großer Hit in Deutschland. Platz 18, 14 Wochen in den Charts. Und ebenfalls auch im Jahr 1989.
Ja.
Und der zweite, Jens Lissert, für mich als DJ natürlich ein Begriff, weil er gewissermaßen mein Kollege ist und auch Produzent. Mit Ramon Senka zusammen hat er auch Interactive gemacht. Da können sich manche sicher noch an die Hits erinnern, Who is Elvis oder auch Forever Young. Und Ramon Senka kennen manche eben auch noch von Hardfloor und da hat er wirklich auch geile Hits gemacht.
Ja, vor allem hat er das fand ich ja so spannend, die 303, ne? Die hat er so richtig schön ausgereizt bei Hardfloor. Also da bin ich halt großer Fan.
Ja, ja.
Und dann kommerziell ist er halt mit anderen Sachen groß geworden, ne?
Ja, Paffendorf, Bellini, Fragma, Perplexa, also wirklich einige Namen, die man auch heute noch kennt.
Ja. Ja. Und der Jens ist dann in den 90er Jahren so ein bisschen in dem Bereich Techno abgedriftet.
Ja, ja, also der hat schon, seine Tracks hatten damals dann schon mehr als 145 BPM teilweise. Ist bei der Mayday aufgetreten, bei der Love Parade, war dann jahrelang auch Resident DJ im Warehouse in Köln und im Düsseldorfer Poison Club. Also schon ein großer Name.
Wie hat sich das eigentlich vertragen, in Köln und in Düsseldorf gleichzeitig Resident zu sein?
Ja, das vielleicht war es auch nacheinander. Das müsste ich nochmal nachschauen.
Also, ich weiß ja nicht, aber jetzt hier, egal. Das war auf jeden Fall, ich finde, am Schluss hatten wir nochmal so ein sehr, ich will nicht sagen komplexes, aber wie ich ja auch bei dir rausgehört habe, ein sehr emotionales Thema.
Kann man so sagen,
Wusste ich jetzt in der Form gar nicht. Das mit der Lehrerin auch nicht. Aber es ist halt so, ne? Wer hier den Schülern und Schülerinnen irgendwas zu lesen gibt, was man noch nicht lesen sollte.
Wir waren zu jung damals noch, aus meiner Sicht. Ja. Später hätte man das schon.
Ja, später hätte der danach gerufen. Machen wir was Spannendes. Naja, gut. Soweit zu dieser Kritik. 40 Jahre, nee, wie viele Jahre? 90? 35 Jahre zurück. Passt schon. Wir sind jetzt mit dieser Kassette durch. Das heißt, wir haben es geschafft, in diesem Jahr uns sozusagen bis ans Ende der 80er Jahre vorzuarbeiten. Aber jetzt keine Sorge, es ist damit nicht vorbei und sonst wie was. Also wir haben auch noch gute 80er-Kassetten da, die wir euch dann entsprechend Schritt für Schritt weiter vorstellen. Also von daher, wir wollten nur mal auch einen kleinen Ausblick in die vergangene Zukunft werfen, sozusagen.
Ja, ich fand aber sehr gelungen, also sehr interessant und auch einfach, man hört einfach diesen neuen Style bei vielen Künstlern damals schon aus.
Gar. Ich gebe das Lob an mein altes Ich weiter.
Sehr gerne.
In diesem Sinne würde ich sagen, beschließen wir Teil 2 von Folge 33. Danke fürs Zuhören. Weiter zuhören, weiter uns folgen, weiter mit uns im Boot bleiben. Und ja, in dem Sinne, bis bald.
Unbedingt. Also, bye bye.
Tschüss.